herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Die zwei rasenden Jungs aus Lukas Gebrauchtwagen-Garage. Ich bin Peter Minges vom Fritz Thun Verlag und mir gegenüber sitzt
Luca, der Gebrauchtwagen-Experte. Moin, Peter.
Moin, moin, mein lieber Luca. Heute reden wir nicht über Kleinstwagen, wir reden auch nicht über Kleinwagen. Wir reden über diese riesen Ottos, die SUVs. Erste Frage, was heißt das überhaupt?
SUV? Da weißt du bestimmt selber, was das heißt.
Nee, ich weiß es nicht.
Wirklich nicht?
Es gibt so kleine Geheimnisse, die wollte ich nicht lüften, das wollte ich einfach dir überlassen.
Na gut, also SUV steht für Sports Utility Vehicle und kommt aus den USA.
Okay.
Und da drüben sind ja so Angeln und Jagen gilt ja auch als Sport, daher kommt das. Also es kommt nicht vom Sport, sondern eher so von diesem Geländegang und ich fahre Angeln in den Bergen Ding.
Ach, das, ich fahre Angeln in den Bergen Ding. Das ist im Grunde die Originalübersetzung von SUV, ich fahre Angeln in den Bergen Ding.
So ungefähr, ja.
Der erste SUV, der hier auf europäischen Straßen fuhr, das war der RAV4 von Toyota.
RAV4, Toyota RAV4, ja genau.
1994, in der Zwischenzeit hat sich ja wahnsinnig viel getan. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Entwicklung der SUVs so die letzten Jahre. Die haben sich ja echt verändert.
Ja, vor allen Dingen ist der Markt krass geworden. Ne? Also SUVs sind ja das Ding. Irgendwie will auf einmal jeder ein SUV fahren. Also SUVs sind ja eigentlich im ursprünglichen Sinne Geländewagen, aber eben nicht mehr fürs Gelände. Es sind ja sogenannte Stadtgeländewagen. Also die haben zwar so die Form und die Höhe davon, sind aber größtenteils gar nicht mehr geeignet, überhaupt ins Gelände zu fahren. Manche davon haben nicht mal Allrad, was ja also absolut essentiell ist, um über eine Sandpiste zu fahren oder sowas. Und aus irgendeinem Grund hat sich unsere Gesellschaft so mit diesem Gedanken angefreundet, dass man hoch sitzen muss und hoch einsteigen muss und sowas, dass wir jetzt echt auf einmal alle SUVs fahren wollen. Das ist echt der Hammer. Und vor allen Dingen, wie du schon gerade sagst, Toyota hat damals angefangen mit dem RAV4. BMW ist dann auch irgendwo noch dazugekommen und Porsche hat das ja auch ganz erfolgreich entwickelt, ihr Konzept da. Und inzwischen hat ja fast, also im Grunde jeder Hersteller so ein Ding am Markt. Selbst Lamborghini fangen jetzt an, SUVs zu bauen. Völlig bekloppt.
Rolls-Royce, glaube ich, auch.
Und die gehen weg, ne? Wie warme Semmeln. Das ist noch das Krasseste.
Ich glaube, Rolls-Royce hat auch...
Rolls-Royce, Cullinan, genau, die haben auch schon so ein Riesending gebaut. Und alle, wie sie da sind, bauen sie jetzt nur noch riesige SUVs. Das ist der Wahnsinn.
Ja, klar, die Kohle mitnehmen, ne? Wenn ich SUVs bauen könnte, dann würde ich das auch machen.
Ja, logisch, wenn der Markt das fragt.
Ja, klar, logisch. Einfach mitnehmen. Es gibt ja so Riesenbrecher. Also es gibt da so zum Beispiel der Mercedes-Benz GLS,
ja.
Ein Premium Full-Size SUV. Das sind übrigens, dieses Auto wurde gebaut mit dem Zweck, dass man sein 5-jähriges Kind morgens für 200 Meter in den Kindergarten fahren kann.
Mit Massagesitzen.
Mit Massagesitzen. Dieses Ding ist aber so groß, da kannst du drinnen selber einen Kindergarten aufmachen. Also das sind ja Hallen. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, das sind schon echt massive Autos. Also Mercedes hat ja auch unendlich viele SUVs am Markt, aber das ist ja tatsächlich der größte. Und das ist schon, wenn man vor dem steht, also das sind schon echte Monster.
Ja, ist natürlich eigentlich, wenn man es mal ein bisschen ernst nimmt, für die Stadt ist so ein Auto natürlich der reinste Irrsinn. Ich habe dir mal so in einer unserer Folgen erzählt, wir haben so einen Porsche-Fahrer bei uns, der fährt diesen Cayenne, heißt der, ne? Cayenne
heißt der Große, ja, genau.
Der Mann kann nie richtig parken, das geht nicht, der parkt immer falsch, aber das kann der auch nicht, der kann nicht richtig, weil er kommt immer spät abends nach Hause und dann sind natürlich alle Parkplätze weg und also ich käme mit meinem Kuga noch in diese Parkplätze rein. Kannst du echt vergessen. Und ich frage mich natürlich, was will jemand mit so einem Auto in der Stadt?
Ja, es bietet natürlich irgendwie eine gewisse Art von Luxus, ne, und Komfort. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch für viele Leute so, dass man sich da drin sicher fühlt, weil man eben so hoch sitzt. Und dadurch fühlt man sich so ein bisschen abgeschottet auch von der Außenwelt. Das ist, glaube ich, auch für viele so das Ziel. Ich meine, für manche ist es bestimmt auch einfach nur ein Statussymbol. Ach, da fährt gerade ein GLS bei mir vom Fenster vorbei. Witzig, wo wir gerade davon
reden. Das ist ja wunderbar. Siehst du, so ist
es. Es ist aber tatsächlich eigentlich natürlich eine Katastrophe. Und auch nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land eigentlich braucht man so ein riesiges Auto nicht.
Ja.
Vor allen Dingen, weil die natürlich, wenn man es mal wirklich ernst nimmt, aus pessimistischer Sicht natürlich eine reine Verschwendung sind von Ressourcen und auch, weil die natürlich wesentlich mehr Kraftstoff verbrauchen, dadurch, dass sie größer sind, schwerer sind, einen wesentlich schlechteren CW-Wert haben. Das ist eigentlich alles nur schlecht.
Ja.
Aber das hilft ja nichts, wenn die Leute es haben wollen.
Und habt, wie gesagt, dein Vater fährt ja BMW. Was ist das für ein 5, ne? X5?
X5. Ja. Genau so ein Ding, wovon wir reden.
Jetzt ist dein Vater auch über 2 Meter groß und das ist ein kräftiger Mann. Was soll der in einem Golf? Ich meine, für den sind solche Autos ja eher gedacht.
Definitiv, ja. Bei ihm ergibt das schon Sinn. Auch das höhere Einsteigen und so ist natürlich sehr angenehm für einen großen Mann.
Ja.
Aber es fahren natürlich auch viele junge Mütter oder sowas, fahren dann ihrem Range Rover dann zur Schule oder sowas.
Genau.
Ist also nicht immer nur zweckgebunden und sowas.
Ja.
Manche finden es halt auch einfach nur schön.
Ja, ich finde das auch.
Meine Freundin zum Beispiel möchte auch unbedingt so ein Riesending haben.
Echt?
Und, das ist auch eine eher kleine Frau, ja.
Ja, man fühlt sich halt stark und groß mit so einem Riesenauto. Das alleine der Begriff Stadtgeländewagen ist ja schon irgendwie merkwürdig. Wir wollen den aber gar nicht.
Ja, das ist schon Widerspruch in sich.
Wir wollen den ja gar nicht schlecht reden, sondern es geht ja einfach nur darum, dass man natürlich so ein bisschen Zweifel anmelden kann, wenn man sagt, was soll so ein Auto echt in der Stadt? Also wirklich, dieser Riesenraum.
Ja, man sollte sich schon Gedanken machen, ob man das wirklich braucht. Ne? Ja. Also ob man nicht vielleicht auch eher mit einem kleineren Auto klarkommt in dem Fall.
Ja, genau.
Weil den Luxus, den die Autos bieten, das kann ein oberer Mittelklassewagen kann das auch bieten. Oder wenn man jetzt die richtig großen Dinger sieht. Also im Grunde versuchen die großen SUVs ja immer nur etwas zu sein, was sie nicht sind. Sowas wie ein GLS versucht eigentlich nur eine riesengroße S-Klasse zu sein. Der kann aber nichts, was die S-Klasse nicht kann, außer dass du ein bisschen höher einsteigst. Oder sowas wie ein Lamborghini Urus. Das ist ja dieser riesengroße SUV von Lamborghini. Der versucht auch alles irgendwie ein Sportwagen zu sein. Warum kauft man da nicht einfach einen Sportwagen? Ja, dann sagen die Leute, weil man höher einsteigen möchte oder weil das eben cool aussieht, weil er riesig ist. Aber letzten Endes muss man sich wirklich im Klaren darüber sein, ob das irgendwie Sinn ergibt für einen selbst.
Ja, verstehe. Wir wollen ja heute wieder unser eigentliches Thema aufgreifen, nämlich Gebrauchtwagen.
Jo.
Wie sieht's denn auf dem Gebrauchtwagenmarkt aus? Also zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem BMW X5. Was kostet so ein schickes Auto, schickes großes Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Erstmal Neupreis und dann Gebrauchtwagenpreis.
Also Neuwagenpreise gehen bei diesen Autos schon teilweise bei über 100.000 Euro los. Meistens fangen die dann noch so Ende fünfstellig an bei 80.000, 90.000 Grundpreis oder vielleicht noch 70 oder sowas. Und mit ein bisschen Ausstattung sind wir dann aber wie immer, ich habe das Gefühl, ich sage das zum 100. Mal, in 0, nichts über 100.000 Euro Neupreis. Wenn man bei den Premium-Herstellern guckt natürlich. Ne? Also es geht jetzt nur für Mercedes, Audi, BMW, Lamborghini fange ich gar nicht erst an. Das ist natürlich ganz woanders. Es bieten ja auch andere Hersteller größere Autos an, wie Mazda zum Beispiel. Mazda hat sich ja gerade auf den Markt eingemischt und hat einen X5-Konkurrenten gebaut. Tatsächlich auch relativ erfolgreich, der wirklich auch großen Komfort bietet. Zu einem wesentlich schmaleren Preis als BMW. Genaue Zahlen habe ich da jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall deutlich erschwinglicher als BMW und soweit ich die Vergleiche gesehen habe, schneiden die gar nicht schlecht ab. Also Mazda hat da gerade echt einen Vorsprung gewagt, was das angeht.
Dieser Mercedes-Benz GLS, sonst fangen wir mal ganz oben an, also dieses Riesenschiff. Was kostet der neu?
Ein GLS?
Mhm.
Also da bist du ganz schnell über 100.000 Euro, eher noch mehr.
Okay.
Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist sowas natürlich schwer. Also ein GLS ist auch schon eher die Ausnahme. Das ist natürlich wirklich eins der größten, die man überhaupt kaufen kann. Bei sowas muss man sich auf jeden Fall auch vorher im Klaren darüber sein, was sowas kostet zu unterhalten. Gerade was Versicherung angeht und auch Reparaturen. Das ist schon eine richtig, richtig große Hausnummer. Also ich würde sagen, wir reden eher mal so über unsere X5 oder X3-Geschichte, so die normalen Größen und nicht die richtig, richtig großen.
Okay, es geht ja bis X7, glaube ich, ne?
Genau. X7 ist BMWs GLS-Konkurrent quasi, genau. Also das ist richtig eben Oberklasse, ne? Wie wir gesagt haben.
Ja.
Die richtigen Luxusautos, die eher dafür da sind, kutschiert zu werden, die gibt's dann halt auch von den meisten Herstellern auch in ganz groß. Das ist bei BMW der X7 und bei Mercedes dann der GLS quasi.
Jetzt ist es aber so, dass es ja nicht nur große SUVs gibt, sondern irgendwann ist irgendjemandem eingefallen, lass es doch die Dinger mal so ein bisschen einschrumpfen. Die gibt's ja auch kleiner, wie ich zum Beispiel feier den Kuga. Das ist ja im Grunde ein kleiner SUV.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich weiß, dass der Neupreis kostete der, glaube ich, 33.000. Also wir sind jetzt 70.000 runter von dem, was wir gerade gesagt haben. Und ich habe noch bezahlt 22.000 Euro. Also, und der ist gerade mal 3 Jahre alt. Das heißt, der Preisverfall ist schon immens bei diesen Autos.
Auf jeden Fall. Natürlich ist das bei sowas wie zum Beispiel, wie du sagst, bei Ford, ne? Ford Kuga ist das ja, da ist der Preisverlust natürlich nicht so extrem wie bei den hochpreisigen Segmenten. Wenn man sich bei Herstellern wie Ford oder auch VW und sowas umguckt, da verlieren die Autos natürlich auch immens viel Geld, aber im Verhältnis ist es natürlich nicht ganz so krass. Wenn du jetzt sagst, der hat 33 neu gekostet, für 3 Jahre alt, was hatte der gelaufen, als du ihn gekauft hast?
35.000.
Boah, da hast du aber schon echt ein gutes Geschäft gemacht, ne?
Ja, denke ich auch.
Finde ich, also genau. das ist schon echt, ja, ein krasser Preisverlust, den der Vorbesitzer da erlebt hat. Ja. Man bedenkt, dass er mal wirklich 33.000, also man muss sich das ja mal vorstellen für einen selbst. Du gehst jetzt hin zu Ford und sagst, ich hätte gerne dieses hübsche Auto hier und sagt Ford, okay, es kostet 33.000 Euro. Und dann bezahlst du das, fährst damit gerade mal 3 Jahre. 3 Jahre ist nicht viel Zeit. Und wenn du den dann wieder verkaufen möchtest, gehst wieder zu Ford und sagst, ich hätte gerne wieder neue, hier ist der, den ich vor 3 Jahren bei euch für 33.000 kaufte. Und die sagen, ja, alles klar, hier hast du 22.000 für dein Auto. Und dann sagst du, wo sind denn meine anderen 10.000 Euro? Also das hast du ja nicht verschlissen an dem Auto. Du hast ja nicht die Sitze kaputt gemacht oder riesige Dellen da reingefahren oder sowas. Das ist schon echt der Hammer, was die Dinger an Geld verlieren. Also Neuwagen jetzt wirklich.
Ja, man sagt ja auch, wenn man vom Hof runterfährt, zack, Boeing, hast du ja schon einen irrsinnigen Verlust.
Ja, da sind schon die ersten Tausender weg. Das geht ganz schnell. Wahnsinn. Also du wirst ganz sicher nicht mehr so einen extremen Wertverlust erleben mit dem Auto. Und genau da sind wir wieder beim Thema, warum sich der Gebrauchtwagen hier wirklich lohnt.
Das heißt also, wenn ich dieses Auto, sagen wir mal, jetzt auch in 3 Jahren wieder verkaufe und habe vielleicht, was weiß ich, dann 80.000 Kilometer auf der Uhr oder 90.000 Kilometer, kriege ich im Verhältnis mehr Geld für ihn als der Vorbesitzer.
Definitiv, ja.
Meine Herren, das ist aber... Richtig. Das ist schon irre.
Das ist genau das. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du jetzt mal dich zurückerinnerst an deinen Kauf, hat dich irgendwas gestört an dem Auto, irgendwas an Gebrauchsspuren, wo du jetzt gesagt hättest, ach Mann, wäre der jetzt nagelneu gewesen, hätte er das nicht gehabt?
Nichts, gar nichts. Ich habe im Grunde genommen,
richtig, das ist es.
Gefühlt habe ich mich in ein neues Auto gesetzt.
Genau, weil gerade wenn man beim Händler kauft, wie wir das ja empfohlen haben, sind die auch vernünftig aufbereitet und sowas. Das heißt, die riechen auch schön und alles ist sauber. Da ist nicht viel Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass man sich Zehntausende Euro spart.
Ja. Bleiben wir mal beim Thema Gebrauchtwagen. Könntest du Empfehlungen aussprechen, wo du sagst, also auf dem Gebrauchtwagenmarkt, jetzt gehen wir mal wirklich weg von dieser Ober-Super-Wahnsinnsklasse, ja, wie zum Beispiel eben dieser Mercedes-Benz GLS. Den lassen wir dir mal einfach raus oder den BMW X7, weil jemand, der sich so ein Auto leisten kann, der hört sich diesen Podcast nicht an. Aber es gibt vielleicht Leute, die sagen, ach, vielleicht gibt's da ja drunter was, was auch reizvoll ist, was auch ein schönes Auto ist, was auch nett aussieht. Kannst du da ein paar Empfehlungen abgeben?
Auf jeden Fall. Also das Ding ist ja, dass wer heutzutage jetzt wirklich ein SUV kaufen möchte, trotz allem, was dagegen spricht, oder wenn man jetzt wirklich sagt, ich brauche das Auto für mich, aus welchem Grund auch immer, der hat natürlich die enorme Auswahl, weil es gibt unfassbar viele Modelle, fast von jedem Hersteller, der einem persönlich gut gefällt, bietet in der Regel das SUV in meiner Größe an, weil die natürlich auch schon in verschiedensten Größen, wie du schon sagtest, es gibt die Kompakt-SUVs, winzig kleine Autos, die aber doch irgendwie so ein bisschen hoch sind, wo man sich sieht, was willst du denn jetzt sein? Willst du ein Geländewagen sein oder ein Kompaktwagen? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Und da kann man sich im Grunde bei den meisten Herstellern schon fast eine Größe aussuchen. Also welchen Hersteller man kauft, ist natürlich immer so ein bisschen eine Überzeugungsfrage und auch eine Geschmacksfrage. Frage, ob man jetzt sagt, ich möchte gerne den Komfort und die tolle Verarbeitungsqualität und auch die Mercedes, die sehen auch immer so schick aus von drinnen. Oder ob man jetzt sagt, ich möchte gerne ein bisschen sportlicher fahren, ein bisschen härteres Fahrwerk und sowas, eher Richtung BMW tendiert. Oder ob man jetzt sagt, nee, dieser ganze Markenquatsch brauche ich gar nicht, ich will einfach nur ein Auto, was irgendwie fährt und will aber trotzdem gerne ein bisschen höher einsteigen. Dann guck mal, bei deiner Richtung so Ford Kuga, sowas in der Richtung, ist ja auch ein geiles Auto. Oder wenn man jetzt sagt, das ist mir alles komplett egal, das ist einfach nur, ich will mich da reinsetzen, das Ding soll mich nach B bringen von meinem A. Dann ist ja Dacia im Grunde der Erfinder dieses Prinzips. Und das ist ja auch, der Dacia Duster ist ja nun, wie wir alle aus der Werbung wissen, der günstigste SUV Deutschlands.
Was kostet der im Neupreis? Weißt du das zufällig?
Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, unter 10.000 Euro. War das zumindest mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die das noch gehalten haben. Aber ich weiß zum Beispiel, ein Dacia Sandero, das ist dann der kleinere, ne? Also die liegen bei Neupreisen bei 7.000, 8.000 Euro sowas.
Ach hey.
Und da hast du einen Neuwagen.
Wow.
Das ist natürlich extrem billig, da kann man nichts zu sagen.
Aber das merkst du aber auch, wenn du dich reinsetzt. Also, ne? Das ist schon.
Das merkst du total. Ich kenne zum Beispiel einen Bekannter von mir, der ist inzwischen Rentner und ist aber 60 Jahre seines Lebens Mercedes gefahren und hat dann auch irgendwann wahrscheinlich gedacht, weil er zu viel Fernsehwerbung gesehen hat, ey, ich brauche das Statussymbol gar nicht. Ich spare jetzt mein Geld, meine Rente, ich kaufe mir jetzt einen Dacia. Und der ist ein Dacia Duster gefahren und hat, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahre später wieder ein Mercedes gekauft. Ja. Und dann bin ich zu ihm gegangen und sagte, was ist denn mit deinem Dacia los und sowas? Und dann sagt er, du, ganz ehrlich, ne? Das ist gar kein Auto. Und er war dann doch wieder zurück
bei Mercedes. Klar,
das ist logisch. Natürlich immer eine Geschmackssache. Ja. Es gibt auch Leute, die auf sowas überhaupt keinen Wert legen und sagen, Hauptsache das Ding fährt, dann kann man sich auch sowas anschauen. Ne? Ja. Und da kann man natürlich schon wirklich Geld sparen, muss man sagen.
Und wenn man das Ding in der Stadt fährt, braucht man ja, weiß Gott, keinen Four-Wheel-Drive. Also
nein, überhaupt
das nicht. Das brauche ich ja nur, wenn ich was...
Das bietet überhaupt keinen Vorteil in der Stadt. Also... Ja. Nur, das hat einen höheren Kraftstoffverbrauch und ein Auto wiegt mehr, ne? Das ist einfach Quatsch.
Ja. Die wurden ja tatsächlich, die SUVs wurden ja bis ins Jahr 2005 besteuert wie Wohnmobile. Wusstest du das?
Haha. Ja, das wusste ich tatsächlich. Aber das haben sie ja auch dann irgendwann gemerkt, dass es Quatsch ist.
Weil sie mehr als 2,8 Tonnen gewogen haben und dann haben sie das. Haben sie gesagt, ja, kostet mehr als 2,8 Tonnen, also, und dadurch viel weniger Steuern.
Ja, teilweise über die Hälfte hat das damals gespart. Ne? Das ist schon echt heftig, wie das mal gewesen ist. Aber das ist ja lange her.
Hälfte weniger Steuern als bei einem normalen VW, ja. Das ist ganz furchtbar. Aber gibt es auch Marken, wo du sagen würdest, boah, also Dacia, auf dem reitet man natürlich immer gerne rum, verstehe ich auch irgendwie auch. Also ich gucke manchmal auch so interessehalber in diese Autos rein und denke, ja, es ist ja schon so, dass tatsächlich, man sieht ja schon von außen, wie es ist die Verarbeitung, weiß ich nicht, aber du hast halt nicht dieses Gefühl, wie wenn du, was weiß ich, Selbst wenn du in einem Ford Kuga sitzt, hast du ja echt bequemere Sitze und es ist alles viel besser. Aber
definitiv, das ist ein Riesenunterschied. Ja.
Ja. Jetzt aber gehen wir mal weg. Wie sieht's denn mit anderen Marken aus, die du auf dem Gebrauchtwagenmarkt empfehlen würdest?
Also Marken empfehlen ist immer schwierig, weil heutzutage ist es nicht mehr so, dass man sagen kann, jetzt meinetwegen früher wurde immer gesagt, so oh, die Franzosen und sowas, das ist alles Schrott, was die bauen. Und Italiener kannst du auch nicht kaufen. Und das, was Japaner bauen, das ist richtig robust. Und das ist im Grunde schon fast veraltet, kann man sagen. Weil die Autohersteller heutzutage schon alle wissen, was sie tun. Die haben alle tolle Ingenieure. Und ich würde eigentlich keine Marke richtig sagen, da kann man überhaupt nichts kaufen. Die Marken haben alle irgendwas für sich und ein bisschen was gegen sich. So zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich sich für so verschiedene SUVs interessiert, ist VW natürlich ein Riesenthema, auch wenn wir das jetzt noch gar nicht hatten. Aber die haben ja im Grunde alle 5 Zentimeter Maß haben die irgendein SUV im Angebot. Also winzig kleine, mittelgroße, richtig große und alles dazwischen hat VW im Angebot. Ich sehe hier gegenüber von mir den Netto-Parkplatz und ich sehe gerade 3 verschiedene VW-SUVs da drauf parken.
Ach.
Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie viele verschiedene über T-Roc und Tiguan und Touareg und wie sie alle heißen, alles SUVs. Und VW ist ja immer so ein Ding, VW-Kunden sind irgendwie immer so... Die sind so leidensfähig. Also viele VW-Fahrer, die ich kenne, die seit Jahren, also ich, zum Beispiel hat gerade eine Frau von mir einen Golf gekauft, die sagte, ihr alter Golf, der ging gar nicht. Ne? Der war nur in der Werkstatt und der hat Tausende von Euro gekostet und jetzt war der gar nicht mehr zu reparieren. Das war total ärgerlich. Naja, hier sind 4.000 Euro für meinen nächsten Golf. Was ist mit den Leuten? Das verstehe ich nicht. Also das ist ja, also gerade so diese VWs aus der 2000er-Ära, da muss man ganz vorsichtig sein. Die haben da so 1-2 Motoren, so gerade 1.9er TDI, wo die Leute sagen, oh, bester Motor überhaupt und so. Aber die haben immer so komische Elektronikprobleme, wo dann die Türen nicht mehr verriegeln und dann fällt die Scheibe von alleine runter und hast du nicht gesehen. Also ganz schwierig, auch mit Rost am Schweller und aber egal, davon will ich jetzt gar nicht reden. Jedenfalls hat VW heutzutage wirklich eine unfassbare Masse an SUVs am Markt. Gut, aber genug über VW und Konsorten. Wie gesagt, wer da Interesse hat, hat da eine breite Palette. Das ist aber auch allgemein betrachtet so, weil jeder Hersteller heutzutage hat, wie gesagt, so ein SUV am Markt. Und dann muss man im Grunde natürlich nur noch nach seinem eigenen Budget schauen, wie das so ist. Ne? Also wer natürlich die Taschen ein bisschen voller hat und sagt, ich möchte mir jetzt mal ein bisschen was gönnen und sowas, der kann bei den deutschen Premium-Herstellern natürlich wirklich auch sich in jedem Preissegment schon fast was aussuchen. Weil einen älteren Audi Q5 oder sowas kann man auch schon für unter 20.000 bekommen und dann hat man auch schon einen richtigen Premium-SUV mit toller Ausstattung und einem schicken Aussehen und großen Motoren natürlich auch, das gibt's ja sowieso noch und nöcher, mit kleinen Spaßermotoren, mit großen brachialen V8-Motoren gibt's ja, kann man sich im Grunde alles aussuchen. Es kommt einfach nur noch auf die Dicke deines Portemonnaies an.
Das heißt, man kann sagen, sagen wir mal, ab einem Mindestgebrauchtwagenpreis von, sagen wir mal, 20.000 Euro für einen kleineren, also ich habe jetzt 22 bezahlt, kriegt man vielleicht auch noch für 20, wenn man verhandelt.
Also ich denke mal, bei diversen Herstellern, so gerade bei Skoda und sowas, kann man auch unter 20.000 schon noch echt gute Autos finden. Ne? Unter 10.000 wäre das mit den SUVs natürlich irgendwann echt dünn, ne? Aber auch das ist natürlich theoretisch möglich. Da muss man natürlich immer nur gucken, dass man die Laufleistung nicht ganz aus den Augen verliert. Ne?
Ja.
So zum Beispiel der auch natürlich einer der erfolgreichsten SUVs aller Zeiten, ist ja der VW Tiguan. Den hast du ja bestimmt schon mal gesehen.
Ja.
Die fahren ja auch Abertausende von Stück rum.
Ja.
Die kriegt man auch schon unter 10.000 Euro. Aber da muss man natürlich auch schon echt vorsichtig sein, dass man da auch ein zuverlässiges Auto kauft von einem seriösen Händler mit Gewährleistung.
Ja.
Weil das dann natürlich auch irgendwann mal losgeht mit Problemen. Ne? Also wenn man unter 10.000 und sagt, ich muss unbedingt hochsitzen, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Und natürlich hätte der dann für unter 10.000 schon eine gewisse Kilometerzahl auf dem Buckel, auf den Reifen.
Auf jeden Fall, ja genau. Und man muss natürlich immer dann schauen, wenn man jetzt sagt, ich möchte möglichst billig kaufen, dann gerät man natürlich ganz schnell in die Richtung, dass man den kleinsten Motor aus der Palette kauft. Und wenn man dann sagt, den kleinsten Motor, den die angeboten haben, mit der höchsten Laufleistung zu kaufen, ist natürlich immer grenzwertig. Gerade wenn man so einen kleinen Motor hat in einem großen Auto, also sprich, das ist ja eigentlich schon einleuchtend, ne? Ein kleiner Motor, der ein großes Auto weit bewegen muss, hat natürlich wesentlich mehr geleistet als ein großer, starker Motor, der das große, schwere Auto schiebt. Das ist ja schon völlig logisch. Also da muss man schon aufpassen, dass man vielleicht nicht das Auto mit dem allerkleinsten Motor kauft. Und wenn man sagt, ich möchte eigentlich unbedingt sparsam sein und nicht ein Auto mit einem großen Motor kaufen, dann sollte man sich, glaube ich, sowieso vom SUV verabschieden, sondern eher in eine andere Fahrzeugklasse wechseln.
Okay. Gut, würde man sagen, ab 20.000 kann man beruhigt gucken. Da natürlich auf die Kilometerleistung, was ist da bisher gelaufen, in welchem Zustand ist der Wagen überhaupt, was wir ganz am Anfang unserer wunderschönen Gebrauchtwagen mit Luca-Reihe gesagt haben.
Genau.
Mal zwischendurch mal zur Werkstatt fahren oder zum TÜV mal drunter gucken lassen, wie sieht das Auto aus, bleibt ja sowieso immer gleich.
Das gilt sowieso immer, genau.
Ja.
Also unter 20.000, zwischen 10 und 20.000 kann man, würde ich sagen, ein sparsames SUV finden, und über 20.000, da kann man sich dann im Grunde schon wirklich aus der Palette eigentlich alles aussuchen, was man möchte. Also wenn man jetzt nicht gerade ein Rolls-Royce oder ein Lamborghini kaufen möchte, kann man über 20.000 wirklich fast von jedem Hersteller eigentlich alles bekommen, was man möchte, wenn man jetzt nicht die Vollausstattung braucht.
Komm, am Ende dieser Folge, sag doch mal, weißt du, was der kostet, dieser Lamborghini, dieser SUV von Lamborghini?
Lamborghini Urus?
Ja.
Lamborghini Urus, Peter, ich weiß, das ist dein Traumauto, musst du nur sage und schreibe eine 750.000 Euro auf den Tisch ballern, neu, dann bist du stolzer Besitzer eines viel zu hochgelegten Sportwagens, der völlig bescheuert aussieht.
Ja, lächerlich eigentlich, ja.
Ja. Ja, gut, lächerlich ist natürlich immer eine Geschmackssache, ne? Aber stell dir mal vor, du fährst ein Auto, das wiegt über 2,5 Tonnen, und du fährst aber in 3,3 Sekunden von 0 auf 100.
Das
ist natürlich schon der absolute Wahnsinn.
Schon einen schnuckligen Motor da drin. Ja, aber du, ich meine, wenn jemand sich so ein Auto kauft und dann glücklich ist, wunderbar.
Lamborghinis sind ja immer nach Kampfstieren benannt, wusstest du das?
Ach so, okay.
Das ist echt wahr. Jeder Lamborghini-Name ist mal ein berühmter Kampfstier in irgendeiner Arena gewesen. Wie sie alle heißen, Aventador und Huracan, das sind ja alles irgendwelche Stiere gewesen.
Also alles, was die Leute glücklich macht, sollen sie sich zulegen.
Sehe ich genauso. Also das ist sowieso meine Meinung, ja.
Genau.
Was immer dich glücklich macht. Whatever boats your float, sagt mein Freund immer.
Ja, ja. Ja, okay, das war's mal wieder für heute. Ich danke dir, mein Lieber, und hab noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Und tschüss.